Grenzenlos. Hier ist Klaus Richard vom Bermuda-Funk in der Sendereihe Grenzenlos. Wir senden auf den Frequenzen 89,6 MHz in Mannheim und 105,4 MHz in Heidelberg. Widerstand in der Nazizeit. Wenn man vom Widerstand in der Nazizeit spricht, kommen einem im Allgemeinen nur wenige prominente Namen in den Sinn. Namen, die durch die Medien bekannt gemacht wurden. So könnte man denken, dass der Widerstand nur von wenigen Leuten geleistet wurde. Die Nazi-Propaganda hat es auch immer so hingestellt. Es gab jedoch, entgegen der damaligen Nazi-Propaganda, zu allen Zeiten und in allen Gesellschaftsschichten Widerstand gegen die Diktatur Hitlers. Ich kann in dieser Sendung nicht alle Personen vorstellen und deren Namen aufzählen, die sich gegen das Nazi-Regime auflehnten. Dazu würde die Zeit in dieser Sendung nicht ausreichen. Ich kann in dieser Sendung eine begrenzte Zahl von Widerständlern vorstellen, die aus verschiedenen Gesellschaftsschichten stammen. Sie, die hier genannt werden, stehen für all die anderen, die nicht erwähnt werden konnten. Im letzten Teil der Sendung wird der Mannheimer Stadthistoriker Michael Karoli vom Stadtarchiv Mannheim zu Wort kommen. In einem Vortrag berichtete er über den Widerstand in Mannheim. Dieser Vortrag wurde am 28. November 2007 gehalten. Wir werden daraus einige Ausschnitte hören, die wahrscheinlich für viele Mannheimer neu sein werden. Ich möchte nun mit Graf Stauffenberg beginnen. Graf Stauffenberg steht hier in diesem Beitrag beispielhaft für den Widerstand im militärischen Bereich. Er und seine Gruppe versuchten in letzter Minute, das heißt am 20. Juli 1944, Hitler zu töten. Das Attentat misslang und einige, die der Gruppe angehörten, wurden erstaunlich schnell von den Nazis gefasst und ermordet. Warum wurden einige Weggefährten von Graf Stauffenberg damals so schnell gefasst? Damals war es in diesen Kreisen üblich, sich bei einem Besuch ins Gästebuch einzutragen. Das wurde auch bei den konspirativen Treffen dieser Gruppe so gehandhabt. Diese Blauäugigkeit wurde der Widerstandsgruppe zum Verhängnis. Nach dem missglückten Attentat brauchte die Gestapo daher nur das Gästebuch zu nehmen und fand darin die Namen der Leute, die öfters bei Graf Stauffenberg verkehrten. Das Bild, das von Stauffenberg vermittelt wird, ist als Symbol zu verstehen. Es soll stellvertretend für alle stehen, die den Durchschnittsdeutschen symbolisieren. Im guten Glauben, schuldlos verstrickt zu sein, gelangt Stauffenberg erst spät zur Einsicht in den verbrecherischen Charakter des Systems. Zu spät, um das Ruder noch herumreißen zu können. Doch immerhin, er gibt sein Bestes. Letzten Endes wird er selbst zum Opfer. Zu einer ganz anderen Kategorie gehört der vor einigen Jahren allgemein bekannt gewordene Widerständler Oskar Schindler. Bekannt wurde er durch Steven Spielbergs Film Schindlers Liste. Der industrielle Schindler konnte durch seine Geschicklichkeit die Nazis erfolgreich manipulieren und dadurch sehr viele jüdische Menschenleben vor der Ermordung in Konzentrationslagern retten. Er tat das allerdings anfangs nicht aus edlen Motiven heraus. Helmut Karasek beschreibt in Mein Kino zu dem Film Schindlers Liste den wahren Hintergrund. Zitat:
Im Schatten der Wehrmacht kam auch eine Gruppe von industriellen Glücksrittern und Kriegsgewinnlern nach Krakau. Die versuchten, am Krieg und am Sieg zu verdienen und sich, nicht anders als die deutsche Großindustrie, vor allem die IG Farben, der billigen polnischen Arbeitskräfte und der noch wohlfeileren Juden zu bedienen. Es war das Wiederaufleben einer barbarischen Sklavengesellschaft mitten im 20. Jahrhundert.
Das Besondere an Oskar Schindler war sein Seiltanz zwischen seiner natürlichen Menschlichkeit und dem bei den Nazis gefährlichen Ruf, gut zu Untermenschen, ja zu Juden zu sein. Er bewältigte diesen Seiltanz mit Charme, Geschick und Alkohol. Das Zwangsarbeitslager Plaszow, aus dem Schindler seine jüdischen Arbeitskräfte bezog, sollte liquidiert werden. Die Juden wurden zur Endlösung nach Auschwitz in Viehwagen gepfercht und verfrachtet. Schindler kaufte alle Personen, die auf seiner Liste standen, im letzten Augenblick den Nazis ab. Er setzte dabei sein ganzes dem Krieg abgewonnenes Vermögen ein. Ihm gelingt es, alle diese Menschen nach Mähren in seine Heimat zu bringen. Dort betreibt er pro forma eine Rüstungsfabrik. In Wahrheit jedoch sabotiert er den Krieg durch Ausschussproduktion. Wie bereits gesagt, ist es interessant festzustellen, dass der Widerstand gegen die Nazis in allen Gesellschaftsschichten anzutreffen war. Im militärischen Bereich und im Bereich der industriellen Glücksritter und Kriegsgewinnler habe ich bereits hier ein Beispiel genannt. Aber auch bei den jüngeren Leuten gab es Widerstand. Die Geschwister Scholl waren Mitglieder der studentischen Widerstandsgruppe Weiße Rose in München. Die von ihnen verfassten Flugblätter richteten sich gegen den Krieg und die Diktatur unter Adolf Hitler. Das Geschwisterpaar Hans und Sophie Scholl wurde am 18. Februar 1943 beim Auslegen von Flugblättern in der Münchner Ludwig-Maximilians-Universität überrascht. Der Hausmeister der Universität mit Namen Jakob Schmidt hatte sie beobachtet und sie sofort bei der Gestapo denunziert. Bereits 3 Tage später wurden die Geschwister vom Volksgerichtshof unter der Leitung von Roland Freisler zum Tode verurteilt und noch am selben Tag durch die Guillotine enthauptet. Auch der Rest der Gruppe wurde von Freisler selbst zum Tode verurteilt. Warum setzte Freisler sich so ein? Die Kriegsfront bröckelte. Gerade war Stalingrad gefallen. Deshalb wollten die Nationalsozialisten wenigstens nach innen hin Stärke beweisen. Freisler benutzte daher die Widerstandsgruppe Weiße Rose, um sich und den Volksgerichtshof der breiten Öffentlichkeit bekannt zu machen. Freisler war einer der übelsten und radikalsten Vertreter der damaligen Justiz. Als Präsident des berüchtigten Volksgerichtshofes brüllte er auf die Angeklagten ein, untersprach sie ständig und scherte sich einen Dreck darum, ein ordentliches Verfahren zu führen. Einige historische Tonfilmaufnahmen zeugen noch heute davon. Je mehr die militärische Front bröckelte und der Krieg verloren ging, je mehr wurden Zweifel am Endsieg geahndet. Freisler erfand dafür neue Rechtsbegriffe, wie zum Beispiel Verräter am Volk, Verdunklungsgefahr, Heimtücke und Wehrkraftzersetzung. Am 3. Februar 1945 wurde Roland Freisler bei einem Bombenangriff der Amerikaner getötet. Außer dem üblen Nachgeschmack seines verbrecherischen Tuns erinnert heute glücklicherweise nichts mehr an ihn. An die Namen der Geschwister Scholl dagegen erinnert hier bei uns in Mannheim eine Haupt- und Realschule. Die Geschwister Scholl sind Symbolgestalten eines an humanistischen Werten orientierten Widerstands gegen das totalitäre NS-Regime. Der Landesverband Bayern des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels vergibt noch heute zusammen mit der Stadt München den mit 10.000 Euro dotierten Geschwister-Scholl-Preis für ein Buch, das, Zitat,
von geistiger Unabhängigkeit zeugt und geeignet ist, bürgerliche Freiheit, moralischen, intellektuellen und ästhetischen Mut zu fördern und dem gegenwärtigen Verantwortungsbewusstsein wichtige Impulse zu geben.
Nicht nur in Mannheim, sondern in sehr vielen deutschen Städten, in der Bundesrepublik wie in der damaligen DDR, wurden Straßen, Plätze und Schulen nach den Geschwistern Scholl benannt. Übrigens ist die Bezeichnung Geschwister-Scholl-Schule in Deutschland der am meisten verbreitete Schulname. All diesen Widerständlern ist gemeinsam, dass ihr Wirken Spuren in den Akten hinterließ. Diesen Spuren konnten Historiker folgen und so die damaligen Ereignisse ans Tageslicht fördern. Am 8.7.1935 schreibt der reichs- und preußische Minister des Innern Berlin an die Landesregierungen, Zitat,
in letzter Zeit war wiederholt festzustellen, dass der Widerstand gegen die auf nationalsozialistischer Anschauung beruhenden Gesetze und Einrichtungen an Schärfe zugenommen hat und zum Teil systematisch organisiert wird.
Ein klares Eingeständnis, dass der Widerstand tatsächlich an Schärfe zugenommen hatte. Nichts fürchteten die Nazis mehr als Widerstand gegen ihr verbrecherisches Tun. Sie fürchteten, demaskiert zu werden und die sie vertretende terroristische Form des Kapitalismus sichtbar werden zu lassen. Eine andere wichtige Form des Widerstands war die Musik. Im staatlich-preußischen Konzentrationslager Bürgermoor Papenburg entstand 1933 das Lied von den Moorsoldaten. Häftlinge des Konzentrationslagers, veranstalteten damals eine Zirkusveranstaltung und nannten sie Zirkus Konzentrazani. Diese Veranstaltung war für die Mitgefangenen und die SS-Bewacher gedacht. Erst nach langen Auseinandersetzungen der KZ-Häftlinge setzte eine Mehrheit die Zirkusveranstaltung durch. Eines ihrer Argumente war, man müsse der SS demonstrieren, dass man trotz Folterung nicht zerbrochen worden sei. Zum Schluss der Darbietungen wurde erstmals das Lied »Die Moorsoldaten« gesungen. Bereits zwei Tage später wurde das Lied von der Lagerleitung verboten. Auf Kopien wurde es dennoch aus dem Lager herausgeschmuggelt. Wahrscheinlich empfand die Lagerleitung die letzte Strophe als zu gefährlich. Zitat:
Doch für uns gibt es kein Klagen, und ewig kann's nicht Winter sein. Einmal werden froh wir sagen, Heimat, du bist wieder mein. Dann ziehen die Moorsoldaten nicht mehr mit dem Spaten ins Moor.
Man unterschätzt leicht die Wirkung von Musik als eine Form des Widerstandes. Der Komponist Viktor Ullmann zum Beispiel hatte sich als Österreicher jüdischer Abstammung die tschechische Hauptstadt Prag 1919 zu seinem Wohnsitz gewählt. In Prag blühte in den 20er und 30er Jahren das kulturelle Leben. Für Viktor Ullmann die richtige Umgebung, in der er als Künstler arbeiten konnte. 1942 wurde er in Prag verhaftet und nach Theresienstadt deportiert. Dort trug Viktor Ullmann als Organisator, Kapellmeister, Pianist und Musikkritiker maßgeblich dazu bei, dass sich in der sogenannten Freizeitgestaltung des Vorzeigelagers ein reges kulturelles Leben entwickeln konnte. Aber auch seine eigentliche Arbeit als Komponist setzte er hier fort, scheinbar unbeeindruckt von den extremen physischen und psychischen Bedingungen, denen er im Konzentrationslager ausgesetzt war. Aus seinen Aufzeichnungen aus dieser Zeit, vor allem aus seinem Aufsatz Goethe und Ghetto, geht hervor, dass es eine feste Orientierung an höheren Idealen war, die ihm die Kraft zu seiner inneren Kontinuität verlieh. Denn eine Zäsur Theresienstadt, wie man sie unweigerlich erwarten würde, gibt es in Ullmanns Werk nicht. Besonders deutlich wird dies an seinen 7 Klaviersonaten, von denen die letzten 3 im Konzentrationslager entstanden sind. Das Datum, 22. August 1944, schrieb Ullmann auf das Titelblatt der 7. und letzten dieser Sonaten, die er mit einem triumphalen Finale beendete. Jeder Häftling im Lager wusste, was das bedeutet. Als er wenige Wochen später, am 16. Oktober 1944, mit einem der letzten Transporte nach Auschwitz gebracht wurde, überredeten ihn Freunde, seine Kompositionen doch in Theresienstadt zu lassen. Er tat es mit schwerem Herzen. 2 Tage später, am 18. Oktober 1944, starb Ullmann in der Gaskammer. Hören wir das Allegro aus der 7. Sonate für Klavier von Viktor Ullmann. Auch in den Kirchen regte sich Widerstand gegen das Naziregime. Einer dieser Widerständler war der katholische Bischof Gahlen. Die Entscheidung der Gestapo, Jesuiten aus einem ihrer Landgüter in Münster zu vertreiben, nahm Gahlen im Juli 1941 zum Anlass. Er wollte in einer Predigt einen Staat brandmarken, der regelmäßig seine Gegner in die Keller der Gestapo oder in Konzentrationslager verschleppe. Gerade diese Verschleppung mag mit dazu beigetragen haben, dass Gahlen entschlossen war, die seit dem 25. Juli 1940 bei ihm eingehenden Informationen über das Euthanasie-Programm an die Öffentlichkeit zu bringen. Als er dies im August 1940 in Erwägung zog, riet ihm sein Vorgesetzter, Kardinal Bertram, wegen der möglicherweise weitreichenden Folgen davon ab. Als jedoch wiederholt Angriffe auf jenen Orden stattfanden, von dem er seine Ausbildung erhalten hatte, handelte er. Am 3. August 1941 stieg der hünenhafte Gahlen in der überfüllten Lamberti-Kirche die Stufen zur Predigtkanzel empor. In einer Predigt enthüllt Gahlen detailliert alles, was er über die Ermordung von Patienten wusste, einschließlich ihrer Registrierung, ihres Transports und der Täuschung der Verwandten. Hier ein Zitat aus der aufrüttelnden Rede von Bischof Gahlen.
Wenn man den Grundsatz aufstellt und anwendet, dass man den unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe uns allen, wenn wir alt und altersschwach werden. Wenn man die unproduktiven Mitmenschen töten darf, dann wehe den Invaliden, die im Produktionsprozess ihre Kraft, ihre gesunden Knochen eingesetzt, geopfert und eingebüßt haben. wenn man die unproduktiven Mitmenschen gewaltsam beseitigen darf, dann wehe unseren braven Soldaten, die als Schwerkriegsverletzte, als Krüppel, als Invaliden in die Heimat zurückkehren. Wehe den Menschen, wehe unserem deutschen Volk, wenn das heiligste Gottesgebot, du sollst nicht töten, das der Herr unter Donner und Blitz auf Sinai verkündet hat, das Gott als Schöpfer von Anfang an in das Gewissen der Menschen geschrieben hat, nicht nur übertreten wird, sondern wenn diese Übertretung sogar geduldet und unbestraft ausgeübt wird.
Es sei seine gesetzliche Pflicht, so sagte er, gegen die verantwortlichen Mörder Anzeige zu erstatten. Eine Reaktion darauf habe er allerdings bisher nicht erhalten. Gahlen sollte inhaftiert und in ein Konzentrationslager gesteckt werden. Andere schlugen vor, ihn hinzurichten. Hitler entschied sich jedoch dagegen. Wahrscheinlich folgte er dem Rat Goebbels. Hitler merkte dazu an, Zitat:
Ich bin mir sicher, dass ein Mann wie der Bischof von Gahlen weiß, dass ich ihm nach dem Krieg auf Heller und Pfennig alles vergelten werde. Und das, wenn er es bis dahin nicht geschafft hat, sich in das Collegium Germanicum in Rom abzusetzen, er versichert sein kann, dass nach Begleichung unserer Abrechnung kein Stein mehr auf dem anderen bleibt.
Gahlen selbst wurde kein Haar gekrümmt. Andere aber, die seine Predigt verteilten, verloren ihre Arbeit, wurden in Konzentrationslager gesteckt oder hingerichtet. Leider war Bischof Gahlen ein ungewöhnlicher Einzelfall und alles andere als repräsentativ. Die Kirchen als Institutionen haben zu spät reagiert oder sich gar auf die Seite der Nationalsozialisten gestellt.